Für die, die das nicht so kennen, jetzt kommt eine Predigt. Ich habe die mal überschrieben mit das Werden der Jünger. Ich meine, wir wollen doch alle Jünger werden, ne? Die Industrie verdient damit Milliarden. Tja, ich bete mal vorher. Jesus, danke dafür, dass du hier bist und dass wir hier sind. Dass wir hier sind, weil du hier bist, weil du uns berufen hast, weil du uns ausgesondert hast, weil du uns genommen hast und gesagt hast, ich hätte dich gerne an meiner Seite, möchte mit dir zusammen dein Leben verbringen. Du kannst all deine Schlechtigkeit und deine Probleme und das, was dich belastet und das, was deine Not ist, das kannst du alles bei mir abladen. Du kannst es sogar bei mir lassen, musst nicht wieder mitnehmen. Und ich möchte dafür dein Ein und Alles sein. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass das heute wieder ein Stück mehr wird, dass das ein Stück tiefer wird, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns öffnest und dass wir verändert hier rausgehen. Und zwar mit einer dauerhaften und wachsenden Veränderung hin zu dir. Dass uns die Gnade gegeben ist, dich zu erkennen. Zu erkennen bis in die tiefste Tiefe und dabei verwandelt werden, wenn wir dich anschauen. Amen. So, wir gehen in Gedanken 1980 Jahre rund zurück. Ein junger, aufstrebender Prophet hat seine Wirksamkeit in Israel begonnen. Er zieht von Ort zu Ort. Die Menschen beginnen, ihm nachzufolgen und ihm nachzulaufen und sogar Wochen und Monate mit ihm zu verbringen. Und eines Morgens, große Gruppe von Jüngern, das sind alles Jünger da. Ja, manchmal, wenn wir Jünger sagen, dann verstehen wir da nur die 12 drunter. Nein, diese ganze große Gruppe von Menschen, die ihm nachfolgt, die macht sich morgens Frühstück und fragt sich, wo ist er denn wieder? Weil an dem Morgen war er nicht da, wo er normalerweise war, er hat nicht geschlafen. Da taucht er auf und stellt sich vor seine Gruppe von, ich weiß nicht, 100, 200 Leuten und sagt, jetzt gibt's was Neues, einen inneren Zirkel. Du, und das macht er 12 Mal. Und dann hat er plötzlich einen inneren Zirkel gegründet. Ich meine, wir lesen das Wort Gottes so viel mit einer Brille, die uns im Laufe der Zeit aufgestülpt wurde. Lest das mal so, als wäre es das erste Mal. Stellt euch mal vor, ihr wärt diese 100 Jünger, die ihm nachgefolgt sind, oder 120, und dann eines Morgens taucht er auf und sagt so, jetzt bestimmen wir mal ein paar Leute, die der innerste Zirkel sind, und sucht sich 12 raus. Die anderen, die wären doch, ja, wie jetzt? Also, eigentlich folgen wir ihm ja alle nach, nicht? Und manchmal haben wir heutzutage so ein bisschen so einen kommunistischen Ansatz. Gott ist aber kein Kommunist. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. So ein jeder, alles gleich. Aber Jesus geht zu seinen Jüngern und sagt, ich suche mir jetzt 12 raus. Und was wir daraus lernen für heute ist, Jesus beruft ganz unterschiedlich. Und das ist seine Sache, nicht unsere Sache. Es geht in Richtung dessen, was wir letzte Woche hören durften. Jedes Glied am Leib hat eine unterschiedliche Funktion. Jeder seiner Jünger hat eine unterschiedliche Berufung. Und wir dürfen da nicht sauer sein und sagen, ja, aber der hat das und das und der hat das und ich möchte aber auch. Und wir dürfen auch nicht die, die wir toll finden, boah, das sind Jünger. Der macht seine Sache gut. So möchte ich auch sein. Das dürfen wir nicht, weil Jesus für jeden von uns eine Berufung hat, eine eigene Berufung hat. Und wir dürfen auch nicht gering schätzen, wozu er uns berufen hat. Wenn Jesus sagt, du guck mal, das und das kannst du, dann ist das das, was du kannst. Was du auch einbringen sollst ins Reich Gottes. Hat er so ein Gleichnis erzählt von Talenten. Da war einer ganz, ganz begabt. Er hat wahnsinnig viele Talente gehabt. Und Jesus hat erwartet, dass er auch wahnsinnig viel Talente für ihn einsetzt. Und dann war da einer, der hatte nur ein ganz kleines Talent. Und Jesus hat auch nur erwartet, dass er das kleine Talent für ihn einsetzt. Gut, also Jesus beruft diese 12 Apostel. Wir lesen das bei Lukas im Kapitel 6 ab Vers 12. Es begab sich zu der Zeit, da ging auf einen Berg, um zu beten. Er blieb dort die Nacht über im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er Apostel nannte. Simon, den er dann Petrus nannte, Andreas, sein Bruder, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot. Es gibt jetzt manche Leute, die sagen, Jesus hat die ganze Nacht gebetet, das heißt, pro Jünger hat er so und so lange gebetet. Das kann sein. Aber manchmal, wenn man so ein Kann-Sein lange genug hört, dann denkt man, es ist so, steht hier nirgends. Kann sein, dass er seine ganze Leidensgeschichte durchgebetet hat und die Jünger nur 5 Minuten Zeit gekostet haben, bis er die Namen hatte. Kann sein, dass er den ganzen Abend nichts anderes gemacht hat, als darüber zu beten, wer ist denn jetzt eigentlich der richtige Jünger? Ich möchte euch ermutigen, lest das selbst. Lest das nicht mit dem Denken eines anderen. Ja? Okay, also, er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er Jünger und sortierte 12 aus und sagte, ihr seid jetzt die Jünger. Warum musste er beten dafür, um die 12 Namen zu kriegen? Wenn du die Aufgabe hättest, aus deiner Schulklasse ein Sportteam zusammenzustellen, was würdest du machen? Mal gucken, wer ist gut in Sport, oder? Oder? Vermutlich. Okay. Wenn ich die Aufgabe hätte, eine ganze Abteilung zusammenzustellen, die in irgendeiner Firma was ganz Bestimmtes gut macht, die Forschung, was würde ich nehmen? Forscher. Leute mit Ausbildung. Ich glaube, das war eine der Schwierigkeiten, weswegen da Gebet notwendig war. Menschliches Denken wäre, ich suche mir die Fähigsten, ich suche mir die Besten. Ich gehe an die theologische Fakultät der Tempeleinrichtung in Jerusalem und suche mal, wer da alles ist. Die Schönsten, die Besten, die Begabtesten. Dann gucke ich, welche davon jetzt nicht nur äußerlich begabt sind, sondern auch noch ein Herz haben. Und dann mache ich den Fitnesstest, weil die sollen ja bis an die Ende der Erden gehen. Und dann habe ich die Richtigen. Das wäre so unsere Einstellung, oder? Oh, also ich hätte das garantiert so gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, in der Situation zu beten. Ich meine, das ist so selbstverständlich. Du suchst dir die, die die Fähigkeiten haben, die die Hingabe haben und die körperlich. Und dann nimmst du die und setzt die ein. Ja, und Jesus muss beten und dann findet er 12 Fischer und noch ein Fischer und gar nicht die Leute, die wir so erwarten würden, oder? Irgendwelche Bauern, Fischer und was weiß ich was? Ist doch seltsam. Na gut, also auf jeden Fall, er sucht sich diese 12 raus. Habe jetzt auch schon mal eine Predigt drüber gehört, dass das sehr, sehr wahllos geschehen ist. Er einfach vor seine 100 Leute, die ihm nachgefolgt hat, hingestellt hat und gesagt hat, du, ach, der hat gerade weggeguckt, dann nehmen wir den dahinter. Das stimmt so nicht. Möchte ich nicht nur ermutigen, genau zu lesen, was da steht, sondern auch im Zusammenhang zu lesen. Matthäus erzählt uns ein bisschen was über die Jünger und das sind Details. Als Jesus am Meer entlang ging, da sah er 2 Brüder, Simon, der Petrus genannt wurde, und Andreas, die fischten. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er andere Brüder, Jakobus und Johannes, die waren im Boot mit ihrem Vater, die flickten ihre Netze und er rief sie. Ja, das ist ein Detail. Aber ganz, ganz früh in seiner Geschichte hat Jesus Jünger berufen. Er sagt, Leute, so ihr sollt mir nachfolgen. Und Johannes berichtet uns ebenfalls davon, wie Jünger berufen wurden. Bei Matthäus steht noch, und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Manchmal denken wir, ja, da muss ich sofort, wenn ich den Ruf höre, wann hat der Ruf dich ereilt? Am 16. November. Ja, dann muss ich sofort alles hinter mir lassen, wegschmeißen und Jesus nachfolgen. Ist auch wieder nur eine Bibelstelle. Lest das mal ein bisschen im Zusammenhang. Die ersten Jünger, wie Johannes das berichtet. Johannes, der Täufer, stand da und Jünger von ihm und sahen Jesus vorübergehen. Und Johannes, der Täufer, sagte, das ist das Lamm Gottes. Die 2 Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus wandte sich um und sah sie, ihm nachgehen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Und sie sprachen, Meister, wo wohnst du? Und er sagte, kommt mit, schaut's euch an. Und sie kamen und sie blieben bei ihm den ganzen Tag. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder Simon Petrus. Der findet seinen Bruder und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Und dann redet Jesus mit ihnen und Jesus sagt zum Schluss, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Da sehen wir einen Prozess, dass die Jünger sich erstmal angucken, wer ist das denn eigentlich und was tut der und wie spricht der und wie lehrt der? Und Jesus gibt ihnen die Zeit, dass sie ihn einfach kennenlernen können. Er zwingt keinen. Er sagt nicht, okay, hier bist du und bis jetzt hast du gepflügt und wenn du den Acker nicht sofort verlässt und aus den Ochsen ein Feuerchen machst und die opferst und so weiter, dann bist du nicht mehr gut. Sondern jeder Jünger hat seine eigene Geschichte, jeder Jünger hat seine eigene Berufung. Und dazu möchte ich uns auch ermutigen. Insgesamt haben die Jünger natürlich alle irgendwann den Moment erreicht, wo sie gesagt haben, ja, ich will nachfolgen. Das ist das, was ich will. Er ist der Höchste, er ist der Einzige, er ist das, was meine Seele immer gewollt hat. Manchmal denken wir auch, Nachfolge Jesu, das müsste so aussehen, dass wir uns rein und unbeeinflusst von allem Übernatürlichen entscheiden. Ja, das, irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Entscheidung, ich will Jesus nachfolgen, soll nicht beeinflusst sein davon, dass ich mir himmlischen Lohn davon verspreche oder sonst irgendwas. Ja, habt ihr sowas schon mal gehört? Alles andere wären irgendwie unehrliche und nicht von Herzen kommende Entscheidung. Habt ihr schon mal? Stimmt nicht. Jesus hat seine Leute geködert. Lest diese Geschichten mal. Den einen übernatürlich viele Fische gefangen. Die Netze reißen. Dem nächsten eine Verheißung. Du wirst den Himmel offen sehen und die Engel auf- und absteigen. Also irgendwie stehen da manchmal ganz andere Sachen drin, wie ich mir gedacht habe. Jedenfalls finden wir, Jesus beruft seine Jünger. Er hat die Jünger recht früh mit eingebunden in seinen Dienst. Und er sagt, folgt mir nach. Und dann sucht er sich da 12 aus. Und diese 12, die sind ganz sein. Die folgen ihm komplett nach. Gibt so schöne Sprüche. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Kennt ihr? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es gibt Umfragen in der Christenheit. Wie viele Menschen, die Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen und die eine Beziehung zu Christus haben, ihm tatsächlich nachfolgen und sagen, er ist das Allerhöchste, er ist die Nummer 1 in meinem Leben. Wer würde sagen, dass das zwischen 0 und 20% sind unter den Christen, die sagen, das Höchste in meinem Leben ist Christus? Wer würde sagen, es sind 20-40%? Okay, da haben wir schon ein paar Hände. Wer würde sagen, 40-60%? Okay, ein bisschen mehr. 60-80%? Okay, 80-100%. Sagen 80-100% der Christen, die in Gemeinden sind, ja, Christus ist für mich das Höchste, was auch immer er von mir gerne hätte. Wie viele von euch haben keine Arme? Wenn man die Christen befragt, dann sagen 17%, Christus ist für mich das Höchste. Ich könnte mir vorstellen, alles andere aufzugeben, aber nicht Christus. Und wenn man das unter den Evangelikalen macht, sind es 23%. Jesus hat mal gesagt, viele sind berufen. Wenige machen das Rennen. Freie Übersetzung. Was macht Jesus als nächstes mit seinen Jüngern und auch mit uns, wenn er diese Jünger berufen hat? Was macht er dann? Er befähigt sie. Ja? Jesus geht mit seinen Jüngern, seine Jünger gehen mit ihm und die 12 sind dann mehr und mehr in seiner Nähe und bei ihm. Und er tut viele wundervolle Dinge, sie schauen ihm zu und lernen dabei. Später dürfen sie die Dinge selbst tun und er schaut ihnen zu. Ja, am Anfang, da sind die Heilungen und Zeichen und Wunder. Und irgendwann mal sind offensichtlich seine Jünger am Wirken und sagen dann, Meister, wir können da einen nicht austreiben, Dämon. Und er sagt, oh Leute, also wie lange sollen wir das noch machen? Bringt den mal her, treibt den aus. Also da war es so rum, dass Jesus da war, aber die Jünger die Arbeit gemacht haben und nur wenn sie ein Problem hatten, sind sie zu ihm gekommen. Und irgendwann mal sendet Jesus seine Jünger auch aus und sagt, so, jetzt macht das alleine. Das heißt, Jesus beruft und Jesus bildet dann aus, er befähigt. Wir finden also ein paar ganz interessante Stellen, wo Jesus in Gleichnissen spricht. Das Gleichnis vom Sämann. Tausende von Leuten um ihn rum. Und er erzählt, da ist ein Mann, der geht umher und er sät Samen. Und er sät den Samen auf die Erde und er sät auf Felsen und er sät unter Dornen und er sät in gutes Land. Und die Überraschung ist, und alle denken sich, ja, was kommt jetzt? Das, das auf den Weg gesät war, wird von Vögeln gefressen und das auf den Felsen sprießt auf und bricht wieder zusammen und das unter den Dornen wird erstickt und das im guten Land wächst. Und alle sagen, aha, ja und? Das ist halt so. Und Jesus sagt, Amen. Und dann führt er seine Jünger zur Seite und als sie allein waren, da fragten ihn, die um ihn waren, samt den 12, nach dem Sinn dieses Gleichnisses. Ganz viele Leute sind Jesus nachgefolgt und fanden die Wunder toll und fanden die Lehren, wenn sie sie verstanden haben, okay, wenn sie sie nicht verstanden haben, auch okay. Aber die Jünger, die sind ihm hinterhergegangen und haben gefragt. Und Jesus hat ganz bewusst den Jüngern dann erklärt und erzählt. Er sprach zu ihnen, wieso, jetzt erstmal die Frage, wieso hat Jesus eigentlich in Gleichnissen geredet? Also das eine ist didaktisch, Erwachsenenbildung, ist einfach das, was die Menschen am besten verstehen. So ein Bild. Aber warum hat er das noch gemacht? Warum hat Jesus in Gleichnissen gesprochen? Okay, ich gebe euch 2 Möglichkeiten. Nein, 3 Möglichkeiten. Möglichkeit A, es war damals so üblich. Möglichkeit B, er wollte nicht verstanden werden. Möglichkeit C, habe ich vergessen, dann doch nur 2. Also, Möglichkeit A oder B, es war damals so üblich? War damals so üblich? Kommt, Leute, ich weiß, dass ihr Hände habt. Möglichkeit A, es war damals so üblich. Möglichkeit B, er wollte nicht verstanden werden. Ja, okay, machen wir mal weiter. Er sprach zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt alles in Gleichnissen, damit sie, obwohl sie sehen können, nicht erkennen. Damit sie, obwohl sie hören können, nicht verstehen. Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um nicht verstanden zu werden. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Lest mal da drin. Seltsam. Ein seltsamer Mensch, dem wir danach folgen. Macht aber auf der anderen Seite auch Sinn. Er unterscheidet zwischen den ganz vielen, die ihm nachrennen, weil sie ein tolles Wunder sehen, und denen, die sagen, das Wunder war ja ganz schick, aber kannst du es uns nochmal erklären? Er unterscheidet zwischen denen, die zufrieden sind mit dem Randbereich, die sagen, was auch immer Gott hier abwirft, und zwischen denen, die ganz eng drin sein wollen und sagen, Jesus, ich muss dich kennen, das habe ich jetzt heute nicht verstanden. Ich verstehe dich nicht, aber ich will dich verstehen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir zu den 17% gehören, dass wir zu denen gehören, die sagen, Jesus ist mein Ein und Alles, er ist mein Höchstes, er ist das, was mein Herz erreicht, er ist, ich muss ihn kennen. Was zeichnet den Jünger denn aus? Den Jünger zeichnet aus, dass er Jesus nachläuft. Den Jünger zeichnet aus, dass er viel arbeitet für Gott. Ist das richtig? Ja, natürlich ist es richtig. Und gleichzeitig nein. Und, ist doch eigentlich egal, natürlich arbeitet der Jünger viel für Gott, aber nicht, um Gott zu beeindrucken oder um Gott für sich zu gewinnen, sondern es ist eine Folge davon, dass er mit Jesus geht. Und deswegen ist es eigentlich egal. Man erkennt einen Jünger nicht daran, ob er viel arbeitet oder wenig arbeitet. Aber erstmal noch zum Thema, Jesus hat die Apostel berufen, er hat die 12 berufen, er hat sie befähigt, sie sind mit ihm gegangen, er hat ihnen alles erklärt und dann sendet er sie aus. Manchmal denken wir übrigens, Jesus hätte diese Apostel dann so heilig gemacht, dass wir eh keine Chance haben, da ranzukommen. Deswegen lest in der Bibel und ihr werdet Geschichten finden, kurz bevor Jesus nach Jerusalem zurückgeht, um sich kreuzigen zu lassen. Also nachdem sie die komplette Ausbildung gemacht haben, dass er erklärt, demnächst werde ich sterben müssen. Und die Jünger unterhalten sich im Anschluss darüber, wer am größten ist unter den Jüngern. Das ist beeindruckend, ne? Jesus sagt, jetzt kommt die ganz schwere Sache und sie sagen, ich habe mir da mal eine ganz wichtige Frage. Ja? Also, wer von uns wird rechts und wer wird links von dir sitzen? Oder ein Dorf weigert sich, Jesus aufzunehmen und die Jünger sagen, sollen wir Feuer vom Himmel herabrufen und dieses Dorf vernichten? Und er sagt, bitte, seid nicht albern, also echt, jetzt hört's auf. Sie hatten immerhin verstanden, wie viel Autorität sie haben, aber sie waren noch nicht völlig durch. Das sage ich zur Ermutigung, dass wir nicht denken, oh ja, wir müssen hier heilig sein. Und wann auch immer ein Gedanke kommt, der nicht dem Herzen Jesu entspricht, habe ich es versaut und kann nicht mehr. Ja? Also einfach hab Mut. Gut, also hier habe ich noch was ausgegraben. Die Aussendung der Jünger, die 12 sandte Jesus aus. Er gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden, zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Also er beruft, er befähigt, er bildet sie aus in Theorie und Praxis, er erklärt und dann sagt er, Leute, heute ist der große Tag gekommen, jeweils 2 und 2, 6 Zweiergruppen macht 12, zufälligerweise seid ihr gerade 12, los geht's. Kranke gesund machen, Tote aufwecken, Aussätzige reinmachen, böse Geister austreiben. Ihr habt das volle Paket empfangen, geht hin und tut es. Das gilt genauso für uns. Nicht nur für die 12, denn wenig später sendet er 72 aus. Ist auch nur durch 2 teilbar. Jesus lässt dich nicht alleine gehen, sondern er hat immer jemand, der mit an deiner Seite geht. Also, der Jünger hat Erkenntnis Gottes und aus dieser Erkenntnis Gottes hat er Autorität. Er wird ausgesandt. Und er arbeitet viel, aber als Folge dessen, dass er Jesus erkannt hat. 2 Stellen dazu, was den Jünger auszeichnet. Irgendwann mal in Matthäus 16 fragt Jesus, sag mal, wer sagen die Leute eigentlich, dass ich bin? Wer bin ich? Und dann sagen sie, ja, manche sagen, du wärst eine Wiederreinkarnation von Johannes dem Täufer und manche sagen, du bist Elia, manche, du bist der Prophet. Und dann fragt er seine Jünger, und wer sagt ihr? Wer sagt ihr, dass ich bin? Und Simon Petrus sagt, du bist Christus, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Also Petrus hat die Offenbarung, dass Jesus Christus ist. Jesus antwortet und sprach zu ihm, du bist selig, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das ist der Kern von Jüngerschaft, die Offenbarung, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er unser Schöpfer ist und dass er unser Erlöser ist. Und dann geht's weiter, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Leider ein Vers, der dann doch deutlich zweckentfremdet wurde. Jesus macht dieses Wortspiel, du bist Petrus, Petrus heißt Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wir müssen den Gesamtzusammenhang lesen. Hier ist natürlich nicht die Rede von Petrus als Person, sondern von der Offenbarung Petrus. Nicht Petrus, gut geschnallt und ab jetzt setze ich dich ein. Ich gebe dir den Schlüssel und du bist in diesem Augenblick Papst Petrus der Erste. Kniet nieder, alle anderen. Nein, nein, nicht wirklich. Zusammenhang. Petrus kommt und sagt, du bist Christus, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir kein Mensch erklärt, sondern mein Vater im Himmel hat es offenbart. Und diese Offenbarung ist es, auf die ich meine Gemeinde bauen werde. Und die Pforten der Hölle werden dieser Gemeinde nicht standhalten können. Ne? Irgendwann mal, als Jesus zu abstrakt wird und relativ viele komische Geschichten erzählt und auch nicht mehr so viele Wunder tut, eben gerade, weil er diese Leute, die ihm nur hinterherrennen, weil er ihre Rolex garantieren soll, weil er diese Leute ein bisschen abschrecken soll, gehen also mehr und mehr von ihm weg. Und irgendwann fragt er seine Jünger, die 12, wollt ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortet, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Also, die Jünger zeichnet aus, dass sie Gott erkennen. Klar arbeiten sie viel. Sie haben Autorität, sie haben alles Mögliche. Aber sie haben Gott erkannt und sie wissen nicht, wohin sie sonst gehen sollten. Außer zu Jesus allein. Jetzt müssen wir uns noch mit einem sehr, sehr interessanten Charakter unter den Jüngern beschäftigen. Wer ist der interessanteste Charakter unter den Jüngern? Petrus? Der Leichtfuß, der immer eine gute Antwort hatte, der übers Wasser gegangen ist, der ein Schwert gezückt hat und vermutlich war er das und einem Knecht bei der Verhaftung Jesu das Ohr abschlägt. Wer ist das? Oder Johannes, der Jünger, von dem Jesus sagt, er ist was ganz Besonderes und der dann später selbst über sich sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der an seiner Brust lag, bevorzugte Stellung. Oder Thomas, der alles gesehen hatte, alles getan hatte, alles erlebt hatte und dann sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und seine Wunden an den Händen sehe, dann glaube ich das nicht. Wer ist das? Der faszinierende Charakter unter den Jüngern. Über wen müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen? Judas, natürlich. Judas ist die schillernde Figur unter den Jüngern. Judas war wie alle anderen berufen. Jesus hat ihn ausgesucht aus dem großen Kreis der Jünger und hatte gesagt, du, Judas, folgst mir nach. Jesus hatte Judas genauso ausgebildet wie alle anderen. Er hatte erzählt von der Liebe Gottes, er hatte erzählt von der Schöpfung, er hatte erzählt von der Autorität, von der Macht, von dem Kampf in den himmlischen Orten. Judas hatte gesehen, wie die Engel über Jesus aufstiegen und runterkamen. Judas hatte miterlebt, wie sich Brot unter seinen Fingern geteilt hatte. Judas war gesalbt und befähigt und ist ausgezogen und hat geheilt. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, Aussätzige reingemacht. Judas hatte das ganze volle Paket, 3,5 Jahre lang. Und dann hat er gesagt, wann auch immer sich eine Gelegenheit ergibt, werde ich diesen Jesus verraten, damit sie ihn töten können. Was hat diesen Mann bewegt? Das ist keine abstrakte Gedankenspielerei, naja, wir machen uns Gedanken über Judas. Das ist etwas, was uns beschäftigen sollte. Wenn da jemand nachfolgt, alles aufgibt, Jesus nachfolgt, hingegeben, Wunder durch seine Hände geschehen, jede Lehre mitbekommen. Und dann bringt ihn irgendetwas dazu zu sagen, ich werde ihn verraten, damit sie ihn töten können. Was hat diesen Mann geritten? Was hat ihn bewegt? Habgier? Habgier ist eine Sache. Zu der kommen wir gleich. Es gibt manche Menschen, die sagen, Judas war einfach das vorher bestimmte Werkzeug Gottes. Gott musste einen Verräter haben. Er hat dafür Judas geschaffen. Ist das denkbar? Dass Gott einen Menschen schafft, um ihn zu verdammen? Das widerspricht allem, was ich sonst im Wort Gottes lese. Judas hatte genauso wie alle anderen die Wahlmöglichkeit. Und Jesus sagte mal über ihn, es musste der Verrat kommen, es musste durch einen Menschen geschehen. Doch wehe diesem Menschen, der sich dafür entschieden hat, mich zu verraten. Frei übersetzt. Habgier wäre eine Möglichkeit. Johannes berichtet uns, dass Judas sich beschwert hat. Da kam eine Frau und hatte kostbares Salböl im Wert von ungefähr 50.000 Euro dabei, nach heutigem Wert, und hat das zerbrochen und hat Jesus gesalbt. Und Judas zuckte zurück und sagte, wieso hat man dieses Geld nicht, dieses Öl nicht verkauft und das Geld den Armen gegeben? Judas war also deutlich frömmer als Jesus. Johannes ergänzt dann, das hat Judas gesagt, weil er ein Dieb war und die Kasse hatte. Scheint mir auch irgendwie seltsam oder typisch für Jesus, dass er einen Dieb die Kasse verwalten lässt. Aber diese Habgier zu sehen, zu sagen, okay, 30 Silberlinge war Geld, eine ganze Menge Geld, aber nichts im Vergleich zu dem, was er verloren hat. Jesus war das Huhn, das goldene Eier legt für Judas. Wenn man sagt, die Habgier war sein Hauptmotiv, diese 30 Silberlinge, die rechtfertigen gar nichts. Jesus hat immer Geld gehabt. Wenn die Steuern bezahlt werden mussten und er gerade nichts hatte, hat er gesagt, okay, nimm eine Angel, geh los, fischen und du musst ihn nicht essen, das reicht, wenn du in sein Maul fasst, da sind die Gelder drin, mit denen du die Steuer bezahlen kannst. Waren immer Jüngerinnen Jesu mit dabei, die mit ihrem Vermögen mit eingestanden sind. Also eigentlich war das Leben an Jesu Seite fantastisch. Es war zwar entbehrungsreich, ja, wissen nicht, wo wir heute Nacht schlafen werden, aber wir wissen mit Sicherheit, dass wir einen Ort haben, wo wir schlafen können. Also ich finde beide Theorien ein bisschen schwach zu sehen. Ja, der war einfach dafür geschaffen, Brennholz der Hölle. Das war früher mal ein Gedanke der Pharisäer, eine pharisäische Schule. Warum hat Gott die Heiden geschaffen? Nun, er braucht Brennholz für die Hölle. Das geht an dem, wie wir Jesus und wie wir Gott kennenlernen, in seinem Wort völlig vorbei. Welcher möchte, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist das, was das Wort Gottes über Gott sagt. Alle Menschen, und das schließt auch Judas ein. Habgier wäre eine Möglichkeit, aber ist auch ein bisschen schwach aus diesen Gründen. Wir stehen noch ein bisschen staunend da. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen nachdenklich werden darüber, wenn jemand, der 3 Jahre an der Seite Jesu ging und mit ihm eine echt intime Beziehung hatte, wenn dieser jemand, der geheilt hat und der das Reich Gottes ausgebreitet hat und der schon eine Position hatte im Reich Gottes, wenn dieser jemand dazu gebracht werden kann, innerhalb von ein paar Tagen zu sagen, und ich verrate ihn, was ist dann mit uns? Da müssten wir uns vielleicht auch mal ein paar Gedanken über uns machen. Ja. Er war neidisch auf Jesus. Er wollte eine besondere Bedeutung haben. Judas hat einen Beinamen. Judas Iskariot. Und das kann heißen Judas Iskariot. Das ist ein Ort in der Nähe. So wie Moritz aus München oder Frank aus Frankfurt, Hans aus Hannover. In diesem Fall wäre das jetzt kein besonderer Hinweis. Es kann aber auch heißen Judas der Sikarier. Die Sikarier, das waren Zeloten, das waren jüdische Eiferer. Sika ist der Dolch, den sie trugen. Das waren Leute, die mit Gewalt die Römer verjagen wollten. Die Römer aus Jerusalem und von dieser Knechtschaft, die sie über das israelische Volk gebracht hatten, über das Volk Gottes, militärisch zurückschlagen wollten. Die darauf gewartet haben, wann kommt der Messias? Denn der Messias wird die Römer besiegen. Die glorreiche Zeit des Königs Davids und Salomos wird wiederhergestellt. Wir werden wieder eine Weltmacht sein. Das waren die Sikarier. Und die haben auf den Messias gewartet. Und dann kam dieser Jesus. Und dieser Jesus hat Wunder getan. Und dieser Jesus hat alles getan, wo man gesagt hat, das muss der Messias tun. Und vielen war klar, das ist der Messias und Judas genauso. Aber Judas hatte ein ganz, ganz anderes Bild vom Messias. Judas ist mit ihm gegangen und hat immer darauf gewartet, wann kommt das jetzt? Und dann kam die erste Auseinandersetzung, Leute, die Jesus steinigen wollten, aber es war nicht die Zeit gekommen und Jesus ging einfach mitten durch sie weg. Die wollten ihn gerade noch steinigen, haben Steine ergriffen und es ist nichts passiert, er ging einfach weg. Und egal wie die Konfrontation war, Jesus hat die Oberhand behalten. Und dann kommt dieser Einzug nach Jerusalem und Judas weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt werden wir die Römer ins Meer jagen. Die glorreiche Zeit des Volkes Israel ist wieder gekommen. Die Frage stellt sich nicht nur bei Judas, sondern beim ganzen Volk damals, beim Volk Israel, beim Volk Gottes. Einem Tag, da stehen draußen vor der Stadt Heerscharen und rufen, Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, preist ihn. Jerusalem, schmücke dich wie eine Braut, denn dein Bräutigam kommt zu dir. Und die gleichen Leute schreien 3 Tage später ans Kreuz mit ihm. Warum denn? Warum? Innerhalb von 3 Tagen eine komplette Meinungsänderung. Das geht nicht, das gibt's nicht. Guckt euch mal an, was vor der Wahl passiert, wie langsam sich da irgendwie Meinungen verändern. Und die waren, vor 3 Tagen waren die allergrößten Fans und haben gesagt, da kommt der Messias. Und die Kinder haben gejubelt, dass sie von den etwas Ordnungsbewussteren zur Rechenschaft gezogen werden mussten. Und die Leute haben, wenn der Esel drohte, in eine Pfütze zu treten, haben sie ihre Jacke ausgezogen und haben die in die Pfütze geworfen, damit der Esel seine Füße nicht dreckig macht, auf dem der Messias sitzt. Ja, das war Begeisterung, das war Halligalli. Und 3 Tage später die völlige Umwandlung, der Hass der Menge, macht diesen Menschen tot, langsam und qualvoll. Was hat die Leute umgewandelt? Sie hatten eine völlig falsche Vorstellung vom Messias. Sie haben erwartet, er kommt und dann hat er den Tempel gesäubert und hat die Geldwechsler rausgeschmissen. Und dann haben sie erwartet, jetzt geht's los, jetzt kommt die Auseinandersetzung, jetzt. Und dann hat er nichts getan. Dann ist er wieder nach Hause gegangen, Abendessen gemacht und zu seinen Leuten gesagt, das Passa feiern wir heute in dem und dem Raum dieses Jahr und kauft mal alles ein. Und Judas hat sich gedacht, das ist natürlich nur eine Theorie, aber ihr könnt das nachlesen und nachvollziehen. Judas hat sich gedacht, ich krieg dich dazu. Du wirst das tun, was meine Vorstellung von dir ist. Ich bringe dich in eine derartige Notlage, in eine derartige Englage, dass du nicht anders kannst, als endlich gegen die Römer loszuschlagen. Und dann hat er ihn verraten. Mit einem Kuss. Und Jesus sagt, Judas, mit einem Kuss verrätst du mich. Die Autorität Gottes war mit ihm. Die Menge hat gefragt an Soldaten, wer ist es? Und er sagte, ich bin es. Und alleine von dem Ich bin es, ja, Yahweh, der Name Gottes, ich bin es, fallen die alle um. Er hätte wieder gehen können, aber er wusste, die Zeit ist gekommen. Und Judas sieht, wie er verhaftet wird. Und Judas sieht, wie er nichts tut. Er tut wieder nichts. Und Judas versteht, ich habe einen großen Fehler gemacht. Er nimmt die 30 Silberlinge und bringt sie zurück. Er sagt, ich habe einen Unschuldigen verraten und hängt sich auf. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Er hat verstanden. Aber zu spät. Und das Grundproblem war, dass Judas eine klare Vorstellung davon hatte, wie Gott sein muss, wie Gott ist. Judas war unglaublich ehrgeizig. Du hast vollkommen recht, er war ehrgeizig. Musste nicht unbedingt der Erste sein, aber er wollte, dass das Reich Gottes kommt mit Gewalt. Und er hatte eine extrem präzise Vorstellung vom Reich Gottes und vom Wirken und Leben im Reich Gottes und von der Herrschaft Gottes auf der Erde. Und er ist daran gescheitert, dass er versucht hat, Gott dazu zu bekommen, seinen Vorstellungen zu dienen. Und ich finde, dieser Grundgedanke ist etwas, was wert ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir uns damit beschäftigen. Wo kennen wir diesen Jesus, diesen herrlichen Herrn, der sagt, ihr seid selig, wenn ihr arm seid, das Reich Gottes ist euer. Ihr seid selig. Wenn ihr hungert, denn ich bin es, der euch satt macht. Ihr seid so selig, wenn ihr weint. Ich werde euch trösten und ihr werdet lachen. Ihr seid selig, wenn euch die Menschen hassen und ausstoßen, denn ich werde bei euch sein. Freut euch, denn ich bin bei euch. Selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn ihr werdet Gott erkennen. Dieser Jesus, der sagt, kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen. Ich will euch frisch machen, ich will euch erquicken. Das, was ihr als Joch empfindet bei mir, das ist leicht und meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Kommt zu mir, ich möchte, dass ihr an meiner Seite seid. Ich möchte, dass ihr mein Herz kennt. Ich möchte, dass ihr mit mir seid. Ich möchte Zeit mit euch verbringen. Ich möchte Beziehung mit euch haben. Kennen wir diesen Jesus? Und wenn das noch nicht komplett der Fall ist, wenn es überhaupt nicht der Fall ist, dann sucht ihr in der Bibliothek irgendeine Evangelistin. Nein, dann sprich uns an. Aber wenn das nicht so der Fall ist, sondern wenn wir merken, wenn wir drüber nachdenken, ja, ich habe auch Vorstellungen davon, wie das Reich Gottes sein soll. Eigentlich bin ich auch ehrgeizig. Eigentlich möchte ich auch, dass Gott dies tut und das tut und das tut und ich verstehe nicht, warum er das tut und ich versuche ihn dazu zu bringen und zu zwingen. Wenn wir solche Teile in uns finden, möchte ich uns einfach Mut machen, nicht am Herz Gottes und am Kern vorbeizugehen. Am Kern dessen, der am Anfang da war und der alles geschaffen hat, der dann irgendwann gesehen hat, die gefallene Schöpfung wird nur zurück zu Gott kommen können, wenn ich mich selbst gebe und der zu uns gekommen ist, um uns das möglich zu machen.